who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Jireh, with holy thunder, and leave us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our cares back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who woods the nation with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ganz herzlichen Dank an Marina und Greta, die uns mit diesem Lied empfangen haben, was so deutlich macht, dass Gottes Liebe über allem ist, dass er für uns all das getragen hat, was wir selbst nicht zu tragen in der Lage sind. Was uns bedrückt, ist bei ihm aufgefangen. Und sie haben immer wieder gesungen, wert, wert ist er. Wert ist er, angebetet zu werden. Und das ist das, was wir jetzt tun wollen. Wir wollen beten zu Gott. Und dafür bitte ich euch, aufzustehen. Vater im Himmel, danke für diesen Morgen. Danke, dass wir uns hier in Frieden und Freiheit versammeln dürfen. Danke, dass du über allem bist und in allem und um uns alle. Danke, dass wir vertrauen dürfen, dass du jetzt an unsere Seite trittst. Du nimmst uns heraus aus all dem, was uns durch den Kopf geht, wo einfach vielleicht auch Funkstille ist. Du setzt uns frei, hier zu sein, davon zu hören, was du uns zu sagen hast. Ja, und wenn ich es nicht schaffe, abzuschalten, wenn ich es nicht schaffe, zuzuhören und wenn ich es nicht schaffe, Freiraum zu schaffen für dich, Herr, dann ist es das größte Geschenk, dass ich das nicht tun muss, sondern dass du auch das noch für mich tust, damit du zu mir durchdringen kannst. Und das ist mein Wunsch, Herr, heute Morgen für diesen Gottesdienst, dass wir uns erfüllen lassen und dass du uns ganz erfüllst mit dieser Sehnsucht nach deinem Wort, nach deinem Heiligen Geist, nach deiner Leitung für unser Leben. Herr, das alles ist vorbereitet und wir sind gespannt. Segne uns. Amen. Ihr alle wisst, dass immer wieder Menschen zu uns in die Gemeinde kommen und auch gerne aufgenommen werden wollen. Und es ist dann so, dass sie einmal vorgestellt werden im Gottesdienst und dann bei einer Mahlfeier aufgenommen werden. Oft sind es Menschen, die sind schon eine ziemliche Zeit mit uns unterwegs, besuchen die Gottesdienste und fühlen sich immer mehr zu Hause und irgendwann kommt das an den Punkt, dass sie sagen, jetzt möchte ich diesen Schritt machen, auch ganz dazu zu gehören. Und das ist auch heute Morgen der Fall. Und Ruth Dustmann ist so gut, mit Despina nach vorne zu kommen. Ja, das liegt genau da. Danke. Kommt ruhig die Stufen noch hoch. Ja, warte, ich helfe weiter. Ich bin ja technisch begabter. Wissen alle von uns hier. Oh je, Gott im Himmel. Ja, das war ja wohl super, ne? Eins und schon was da.
Okay.
Dankeschön.
Ja, mit Norbert Vogel zusammen habe ich mit Despina das Aufnahmegespräch geführt, was in so einem Fall halt auch immer dann geschieht. Und wir kennen uns ja schon sehr lange, haben wir festgestellt. Aber es ist also immer wieder, also für mich so ein Aufnahmegespräch, eine ganz tolle Erfahrung, einfach auch zu hören, wie ist jemand zum Glauben gekommen, wie ist jemand hier in die Gemeinde gekommen und zu dem Schritt dann gekommen, ja, das ist jetzt mein Zuhause. Hier möchte ich Gemeinschaft leben, verbindlich und mich einbringen, mitgestalten. Und ja, das war ein ganz tolles Gespräch, das kann Norbert auch sagen. Ja, und es ist wirklich so, also Despina ist vielleicht schon länger hier in der Gemeinde als viele andere hier, denn du kennst das sogar noch, als wir oben im Kigo-Saal unseren Gottesdienst hatten und dieser Saal noch gar nicht stand. Und ich versuche es jetzt noch mal kurz zusammenzufassen, wie das alles kam. Dein Nachname noch. Despina heißt also nicht nur Despina, sondern auch Zapunidu. Habe ich richtig ausgesprochen? Gut. Weil du bist meistens hier unter Despina bekannt. Ja, und Despina hat vor ungefähr 20 Jahren einfach so eine Zeit gehabt, wo du angefangen hast, über Gott, den Glauben mehr nachzudenken, hast irgendwie geguckt, wie kommst du da weiter, wer kann dir auch weiterhelfen und hast dann Maria Petridou kennengelernt. Ach so, das muss ich auch noch sagen. Also Despina ist verheiratet und hat zwei erwachsene, wirklich schon erwachsene Söhne, Mitte 30. Und über die Kinder, die damals also noch Kinder waren, in der Schule, hast du Maria Petridou kennengelernt und dadurch hier in die Gemeinde gekommen und auch Heidi Kühl und ich glaube auch Manfred Hahn war damals noch Pastor. Und in Begleitung mit diesen Personen hast du vor 19 Jahren oben im Kigo-Saal dann auch diese Entscheidung getroffen, du möchtest mit Gott leben. Ich finde sowas auch immer ermutigend zu hören, dass das halt auch wirklich passiert, auch hier bei uns in der Gemeinde, dass Menschen diesen Schritt tun. Und ja, und seitdem kennen wir dich. Du gehörst hier schon lange zum Hauskreis von Horst Zellmer, auch schon in Zeiten, als Horst Zellmer noch gar nicht im Hauskreis war, war das noch der Hauskreis von Quirings und Malessas. Und du gehörst zum griechischen Hauskreis, das ist vielleicht auch mal interessant zu wissen, dass es sowas hier gibt, wo auch dein Mann mit hingeht in den griechischen Hauskreis. Und sie hat einen sehr interessanten Beruf, sie hat in der Kaiserstraße eine Schneiderei, also wenn ihr mal was zum Ändern habt, oder? Nicht? Ja, siehst du? Ja, gut, also... Ich höre jetzt einfach mal auf mit dem Erzählen, denn ihr könnt sie ja auch selbst ansprechen und einfach noch mal fragen, erzähl mir doch noch mal was dazu zum Kennenlernen. Aber für Norbert und uns ist das einfach eine ganz große Freude, wirklich sagen zu können, wir können das wirklich voll unterstützen, dass du dann in einer der nächsten Abendmahlsfeiern als Gemeindeglied auch aufgenommen wirst. Und wir freuen uns sehr, sehr darüber, über diese Entscheidung. Ja, gut.
Ja, das Thema des heutigen Gottesdienstes ist euch ein Stück weit bekannt und wir haben uns, Rolf und ich haben uns im Vorfeld sehr früh, Sonntagmittag, haben wir telefoniert und ich habe gesagt, Mensch Rolf, wir haben nächsten Gottesdienst zusammen und wie wollen wir denn so einsteigen? Und dann sagte er ganz begeistert, boah Silke, ich habe gerade Radio gehört. Und ich denke so, der sitzt im Auto, klar hört der Radio. Und er hat einen super interessanten Podcast von WDR 5 gehört. Der hat den Titel Gefühle in Corona-Zeiten. Und ich sag mal, Corona ist allgegenwärtig. Und gerade sind wir noch wieder am Bäcker vorbeigefahren, Menschen standen mit wahrscheinlich 1,7 Meter Abstand, um ihr Brötchen zu holen. Es hat sich also nicht verändert, dass Menschen sonntags morgens Brötchen kaufen, aber die Abstände haben sich verändert. Corona ist nach wie vor allgegenwärtig und es macht etwas mit uns und es löst Gefühle aus. Und dieser Podcast gibt einen amüsanten Einblick, was so passieren kann in Zeiten von Corona.
Kalender zu streichen und vor dem Computer. Wie ergeht es anderen? Was kann ich tun? Die Fingernägel werden länger und länger. Abends zum ersten Mal das Gefühl, nichts geschafft zu haben. Was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ich finde Argumente, fehlender Datenschutz und so weiter, warum ich auch an den wenigen stattfindenden Videokonferenzen nicht teilnehmen kann. Stattdessen schalte ich den Fernseher ein, um die Aufklärung des gefühlt 100. Mordes nach gleichem Schema zu verfolgen. Neben mir eine Tüte Chips und eine Flasche Rotwein. Morgens schlafe ich lange und habe Kopfschmerzen. Phase 4. Ist Verlottern eigentlich wirklich schlimm? Ich schone die Umwelt, weil ich immer das gleiche T-Shirt anhabe. Ich verbrauche wenig Wasser. Verfahre kein Benzin, kaufe nichts und ich bin gesund. So vielen Menschen geht es schlechter als mir. Ich rede mir die Sache schön. Phase 5. I'm so tired. Der Heizungsmann klingelt. Oh, schon Mittwoch? Ich habe das Gefühl für die Zeit verloren.
Ja. Das war ein kurzer Einblick. Ich weiß gar nicht, wie es euch geht, aber ich möchte euch danach fragen. Nicht unbedingt, wie es dir ganz persönlich damit geht, aber vielleicht möchtest du dich ein bisschen anonymer halten und sagen, was du in deiner Nachbarschaft beobachtet hast. Dafür brauchst du dein Handy. Und wählst dich mit einem Code ein, den du jetzt gleich vorne siehst. Ich lese es mal vor, diesen Code, weil ihr sitzt teilweise ziemlich weit weg von mir. Der Code heißt 88 61 9, 5, 6. Ah, entschuldigt. Erstmal menti.com. Ja, mir ist das so vertraut, dass ich nur noch den Code sage. Könnt ihr mal sehen. Ich habe nämlich zu Hause geübt. Also menti.com eingeben und dann kommt 8. Menti, klein, das steht eigentlich da oben. Ihr müsst kleines menti.com, C-O-M. M-E-N-T-I. Etwas langsamer nochmal. Okay, wir machen es mit Gebärdensprache. menti.com. Ich bitte die Jugend aus Respekt jetzt nicht zu laut zu lachen. Und dann der Zifferncode 88 61 956. Ich hoffe, dass vielen von euch das jetzt gelungen ist und wir ein kleines Stimmungsbild einholen können, eventuell. Die Jogginghose war mein liebstes Kleidungsstück. Vielleicht habt ihr das bei eurem Nachbarn beobachtet. Der joggte immer zum Briefkasten. Die Chipstüte war mir doch näher als einzukaufen. Ja, als Gemüsesticks zu schnitzeln. Der Netflix-Account hat sich dieses Jahr ganz besonders gelohnt. Ups, vor lauter Nichtstun habe ich einen Termin verpasst. Das pendelt sich doch ganz nett so in der Mitte ein. Ja, mit der Jogginghose das zuzugeben, ist hart. Wir hatten ja schon Gemeindemitglieder in Jogginghose hier, die das aber mit einem Jogginglauf davor begründen konnten. Und da ich die persönlich kenne, war das bei denen keine Ausrede. Wir haben ein kleines Stimmungsbild. Was Tatsache ist, ist, glaube ich, wenn äußere Strukturen so zusammenbrechen, wie wir das jetzt erlebt haben, oder zuckt aber bei der Chips-Variante plötzlich, wer weiß was, durcheinander. Ah, nee, ist alles gut. Wenn äußere Strukturen so zusammenbrechen, dann ist das nicht verwunderlich, dass wir auch so einen ganz kurzen Moment unsere innere Struktur verlieren. Das, was anfangs noch vielleicht als willkommene Auszeit wahrgenommen worden ist, hat uns zunehmend herausgefordert und wir haben festgestellt, es gelingt eben nicht immer, alles aufrechtzuerhalten, was wir sonst im normalen Alltag als gut befunden haben. Auch mir ist es so gegangen, dass wir wirklich plötzlich einen absolut freien Terminkalender hatten. Ich dachte, Termine, was ist das überhaupt noch? Und als dann wirklich einer anstand, habe ich den prompt verpasst. Da habe ich gesagt, Silke, jetzt wird's ernst. Und meine Frage ist, was hat sich denn durch die Corona-Zeit, und die ist ja noch nicht zu Ende, auch wenn sich das alles normaler anfühlt, wissen wir, es ist nicht so. Nur weil wir eine Maske tragen, steigen die Zahlen trotzdem. Der eine oder andere von uns ist darüber auch sehr verunsichert und das nicht zu Unrecht. Nach wie vor bleibt Versammlung ohne Abstand gefährlich. Und so ist die Frage aufgekommen, was hat dich denn in dieser Zeit motiviert aufzustehen? Was hat sich durchgezogen durch diese Zeit wie ein roter Faden? Wo bist du dran geblieben? Und dafür bitte ich dich um eine Eingabe für das Gestalten einer gemeinsamen Word-Cloud. Bitte nenn doch Begriffe, die für dich in dieser Zeit sowas wie ein roter Faden waren. Ihr habt dafür einen kurzen Moment, auch zum Nachdenken. Aber das Beste ist immer, man gibt sowas spontan ein. Ich habe das exemplarisch zu Hause durchgeführt und ein Wort war das Erste, was kam, Tagesschau. Tatsächlich haben wir abends Tagesschau geguckt. Es gab noch ein anderes, was sich auch sofort durchgezogen hat, aber da habe ich kein Okay, das hier weiterzugeben. Ja, ich fange mal, die großen Begriffe könnt ihr ja alle wirklich gut erkennen. Ne? Also ich sag mal Schillen und Grillen, Familie, Essen, Arbeit, Uni, Spazieren, Schlafen, Essen, gemeinsam essen, Schule online, Netflix, Freunde, eBay-Kleinanzeigen, super beliebt in dieser Zeit, auch bei uns. Was haben wir nicht alles gekauft? Losungen, Amazon, heimliche Schleichwerbung, Crossover. Ich muss einmal tatsächlich selber näher rangehen. Da steht Faulheit, ich fasse es nicht. So viel Ehrlichkeit habe ich nicht erwartet. Videokonferenzen, Fahrradfahren. Ich kann euch berichten, dass wir im vierten Schuljahr kein Fahrradtraining mehr machen, weil die sind alle so viel Fahrrad gefahren, man braucht das nicht mehr. Beten, Sport, der war nicht bei uns zu Hause. Nachrichten, Corona-Berichterstattung steht hier ganz klein. Handarbeiten, auch schön. Meine weiche Decke hat mich gerettet. Telefonieren. Soziale Kontakte. Noch mehr Sport machen. Musik. Uni. Schön, dass das kommt. Wolle. Ja, Wolle ist wichtig. Fernsehen. Fernsehen ist sozusagen für ältere Menschen das, was für Leute unter 30 Netflix ist, nur als Erklärung. Der Beruf, bei manchen hat er sich auch durchgezogen. Tatort, Lesen und immer wieder ausschlafen. Vielen Dank. Wir können das jetzt abschließen. Das Pizzastück finde ich hinreißend. Contramöre. Und nun, lieber Rolf, darf ich dich bitten, uns die Predigt zu halten.
Danke, Silke. Sag mal, Silke, was hast du da eigentlich in der Hand?
Ja, du, das ist ein roter Faden.
Ah, ein roter Faden.
Sag das mal. War gerade ganz süß, als ich reinkam, sagte einer, du hast da noch was vom Bastelunterricht. So ein Faden vom Bastelunterricht.
Sag mal, würdest du mir den roten Faden geben?
Für dich jetzt?
Ja. Ja. Ich könnte ihn gebrauchen.
Ja, dann wenn du den gebrauchen kannst für die Predigt, dann gibt es nichts lieber, als dir den zu geben.
Vielen Dank. Ja, der rote Faden, der ist wichtig, ne? Also ist ja so ein Bild dafür, dass man trotz Auf und Ab irgendwo dranbleibt, trotz Schwierigkeiten Dinge nicht völlig aus dem Blick verliert. Das ist tatsächlich so in der Corona-Zeit, da fallen manche Dinge hinten runter. Also da lasse ich auch persönlich nach, ne? Zumindest so am Anfang habe ich das deutlich erlebt, dann wirklich Aufstehen verändert sich und so die Strukturen im Alltag und jetzt, ne? Also muss ich schon wirklich gucken, dass ich so am roten Faden dranbleibe. Ich möchte heute mit uns über einen roten Faden nachdenken beim Thema Gebet. Das kann in Corona-Zeit passieren, aber auch ganz unabhängig von Corona, dass wir im Gebet den Faden so ein Stück verlieren. Dass wir vielleicht gar keine Lust mehr haben zu beten, dass wir sagen, ach ja, muss ich beten, aber irgendwo ist das wie mit angezogener Handbremse fahren. Irgendwo ist da die Dynamik raus, die Luft raus und vielleicht weißt du gar nicht, woran das liegt, warum. Und Jesus hat zu diesem Thema seinen Jüngern was gesagt und ich glaube, das spricht auch uns an heute. Und zwar ist das eine Geschichte, die so auf den ersten Blick was ganz anderes bedeutet, als wenn man zum zweiten oder dritten Mal genauer hinschaut. Und Dirk, wenn du uns so die erste, genau, also das ist das Thema, dein Gebet macht einen Unterschied, Predigt über Lukas 18, 1 bis 8. Und jetzt bitte die nächste Folie, genau. Jesus, so beginnt diese Geschichte, eine Beispielgeschichte, ein Gleichnis. Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Was heißt das denn eigentlich, allezeit beten und nicht nachlassen? Heißt das 24/7 beten, rund um die Uhr unaufhörlich beten? Und wenn wir das so hören, dann denken wir gleich, oh weia, das ist was für die Spezies aus dem Gebetshaus, aber nicht für mich. Was heißt das denn, unaufhörlich beten und nicht nachlassen im Gebet? Jesus, das wird aus dem Zusammenhang ganz deutlich, Jesus meint hier nicht so eine überspannte Frömmigkeit. So, ich bete nur noch und habe keine Zeit mehr für die Welt. Nein, Jesus meint hier ein Gebet, ein kontinuierliches Gebet. Nicht ein unaufhörliches, aber ein kontinuierliches Gebet. Und da geht es darum, dass der rote Faden bleibt. Also ich persönlich kenne das so, an manchen Tagen bete ich ganz viel und intensiv, alleine und zusammen mit anderen. Und an anderen Tagen, zumindest so im Sinne von richtig stiller Zeit, habe ich wenig und vielleicht manchmal sogar je nach Umständen gar kein Gebet. Das kommt vor. Aber das heißt noch nicht, dass der rote Faden abgerissen ist. Aber wenn ich die ganze Woche nicht mehr zum Beten komme oder einen ganzen Monat oder mehrere Monate oder noch länger, dann ist da was passiert. Dann ist da irgendwo der Faden abgerissen und wie das so zustande kommt, woran das vielleicht liegt, da sagt Jesus was zu in dem Gleichnis. Und ich habe im Grunde genommen zwei Fragen, mit denen ich jetzt mit euch an dieses Gleichnis rangehen will. Das eine ist die Frage, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass der rote Faden im Gebet abreißt? Und die zweite Frage ist, was sagt Jesus denn, was gibt es denn für Hilfen, dass man so im Gebet den Faden nicht verliert oder wenn man ihn verloren hat, dass man neu anknüpfen kann wieder? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und ich lese uns jetzt dieses Gleichnis mal, diese Geschichte. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaff mir Recht gegen meinen Feind. Lange wollte er nichts davon wissen, dann aber sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht, trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mir ins Gesicht. Also zwei Personen, davon lebt diese Beispielgeschichte und da ist diese Witwe und die ist so typisch, ein typisches Beispiel für eine hilflose Person, bedürftig, angewiesen auf Unterstützung und arm. Und wahrscheinlich ist es so gewesen, dass diese Witwe Schwierigkeiten damit hatte, ihr Erbe zu kriegen von ihrem verstorbenen Mann. Irgendjemand hat ihr das, wollte ihr das vorenthalten. Und in der damaligen Zeit konnte sie sich selbst nicht durchsetzen. Sie war darauf angewiesen, dass ihr jemand half. Sie überlegte, was kann ich tun? Und sie sagte sich, ich gehe zu dem Richter in unserer Stadt. Und dieser Richter, das ist wirklich ein Typ, denn der ist ganz anders, als wir eigentlich sagen sollten, ein Richter soll sein. Also es heißt, er nahm auf keinen Menschen Rücksicht. Das war ihm egal, was die Leute wollten und was sie sagten. Und es heißt, er fürchtete Gott nicht. Das ist schon in dieser Kombi schwierig, ne? Also ihm ist Gott egal, ihm ist irgendeine übergeordnete Instanz völlig egal. Der kennt nur sich selbst und das, was für ihn wichtig ist. So nach dem Motto, das Gesetz bin ich. Ich meine, das sind schon schwierige Leute so, ne? Und wenn der dann noch Richter ist, das ist richtig doof. Und die Frau ist auf ihn angewiesen. Naja. Sie kommt zu ihm und was tut er? Und dann heißt es in Vers 4, lange wollte er nichts davon wissen. Ich stelle mir das so vor. Sie kam zu ihm, er hat sich die Geschichte angehört von ihr. Er sagt, ja, ja, kümmern wir uns, nichts ist passiert. Hat er irgendwo ad acta gelegt. Und dann kommt die Witwe wieder. Und dann lässt er sich vielleicht verleuchten und er sagt, da bin ich nicht da. Und die Leute im Büro vom Richter, die werden schon gesagt haben, oh nee, schon wieder die Frau. Mann, kann die nicht aufhören, kann die uns nicht mal in Ruhe lassen. Und die Frau kommt immer wieder und schließlich lässt sich der Richter bewegen von diesem Stress, den die Witwe macht, dass er sagt, okay, Chef, er hilft dir nicht, weil er irgendwie Werte hätte, Prinzipien hätte, dass er sagt, okay, einer armen, hilflosen Person muss man helfen. Er hilft ihr auch nicht, weil er sagt, es gibt einen Gott und so. Nein, nein, nur weil sie Stress macht, deswegen lässt er sich darauf ein. Und am Ende sagt er, kommt sie sonst noch und schlägt mich ins Gesicht. Er befürchtet, es wird noch schlimmer. Das ist wahrscheinlich so eine übertragene Redeweise. Im Grunde genommen ist gemeint, er fürchtet sich vor Verleumdung. Also, dass sie das breittritt und sagt, so ein fieser Richter. Und das will er einfach nicht. Tja, so sieht das aus. Und hier haben wir die Antwort auf die erste Frage. Was entmutigt eigentlich zum Gebet? Denn Jesus erklärt dieses Gleichnis. Und das schauen wir uns jetzt auch mal bitte an. Und Dirk, lass ruhig den Predigtext stehen, dann wissen wir, wo ich drüber spreche. Jesus sagt, der Herr fügte hinzu, bedenkt, was der ungerechte Richter sagt, sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern, ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Also, diese Witwe in dieser Beispielgeschichte, die Jesus erzählt, steht für Menschen, die zu Gott beten. Und das ist in der Tat wirklich frustrierend, wenn du betest und du hast das Gefühl, das kommt nicht an. Gott antwortet nicht. Du betest vielleicht um Heilung und du wirst nicht gesund. Oder der Mensch, für den du betest, wird nicht gesund. Du betest vielleicht für eine gute Klassenarbeit oder eine gute Seminararbeit, was auch immer, und du kriegst eine richtig miese Note und das heißt so ein Käse. Du betest dafür, dass ein Konflikt auf der Arbeit sich löst und es passiert nicht. Und wenn man so enttäuscht ist, vom Gebet, da ist man auch enttäuscht von Gott. Und dann kommt die Frage auf, was ist das eigentlich für ein Gott, der das zulässt, dass meine Gebete nicht erhört werden, der meine Gebete nicht erhört, der mich sitzen lässt, mitten in dem Käse, in dieser blöden Situation. Und dann verlieren wir den roten Faden schnell. Denn wenn man enttäuscht ist vom Gebet und von Gott, dann betet man einfach nicht mehr, dann fehlt die Motivation. Oder man betet nur noch formal und so, aber das macht keinen Spaß mehr. Das zündet nicht mehr. Okay, das ist also schon mal die erste Antwort auf die erste Frage. Und die zweite Frage, das ist ja die Frage, was kann ich denn tun, was können wir denn tun, damit wir einen roten Faden im Gebet behalten. Und nun gibt es ein Missverständnis. Man könnte ja diese Geschichte so verstehen, dass man sagt, wir müssen es nur machen wie die Witwe. Wir müssen immer beten, beten, beten und am Ende wird Gott schon was tun. Hauptsache durchhalten. Am Ende werden wir Gottes Arm bewegen. Das ist aber ein falsches Verständnis von dieser Geschichte. Ich glaube nicht, vom ganzen Zusammenhang her und auch von dem, was Jesus am Ende sagt, das ist nicht gemeint. Jesus bringt interessanterweise, und das müssen wir uns jetzt mal anschauen, Jesus bringt ein neues Thema rein. Und das ist nicht das Thema Gebet, das kommt zu dem Thema Gebet dazu. Und zwar ist es das Thema, Jesus kommt wieder. Ja, wird jedoch genau, das haben wir gar nicht, habe ich vorhin vorgelesen, aber Jesus kommt wieder, wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben finden. Stimmt, den Satz hatten wir noch nicht, aber das sagt er am Ende. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also hier betet, sagt Jesus, Auserwählte. Das sind Menschen, die Jesus kennen, die Gott kennen, die wissen, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist, dass sie deswegen zu Gott gehören, dass sie mit Gott verbunden sind. Die beten und sie beten mit der Perspektive, Jesus kommt wieder. Die beten nicht zuerst für ihre eigene kleine Welt, sag ich mal. Also für die ganzen Themen, die sie so haben, das kann man natürlich machen, ne? Aber sie beten nicht zuerst für den Parkplatz. Sie beten nicht zuerst dafür, dass auf der Arbeit alles gut läuft. Sie beten nicht zuerst dafür, dass sie und alle Angehörigen gesund bleiben. Sie beten nicht dafür, dass es genug zu essen gibt und zu trinken gibt. Ich meine, es ist nicht verkehrt, für diese Dinge auch zu beten. Aber die Auserwählten Gottes beten so, wie Jesus sie gelehrt hat. Und Jesus hat gesagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das hat Jesus seine Jünger zu beten gelehrt als erstes. Und das ist ein Unterschied. Das gibt einen ganz anderen Fokus im Gebet. Ob ich bete, dein Reich komme oder ob ich versuche, mein Reich kommen zu lassen. Das, was für mich im Blick ist, dass das geschieht, meine Vorstellung von Welt wirklich werden zu lassen im Gebet. Oder ob ich sage, Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die Menschen, die Jesus im Blick hat, die Auserwählten, die beten, weil sie leiden an der Welt, weil die Welt nicht so ist, wie Gott sie gerne hätte und wie sie spüren, dass sie sein sollte. Die leiden an der Ungerechtigkeit in der Welt. Die leiden daran, dass immer wieder Rechte anderer Menschen mit Füßen getreten werden. Die leiden daran, dass das, was sie erkannt haben für sich im Glauben, was wichtig ist, nämlich wirklich Respekt vor Gott zu haben, Gott zu achten und zu lieben und andere Menschen zu achten und zu lieben, weil das überhaupt nicht angesagt ist, weil alle was anderes machen um sie herum oft. Sie leiden an der Welt, wie sie ist. Und sie beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist ein ganz neuer Fokus. Das ist ein Fokus, der befreit. Probieren wir das doch einfach mal aus. Nicht zuerst für die Dinge zu beten, die dich und mich plagen und belasten, sondern stattdessen zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jesus, was willst du denn jetzt in dieser Situation? Ein Freund von mir ist krank geworden, Krebserkrankung, und das habe ich ja in der Familie auch durch. Und ich habe ein Gespräch gesucht, ich habe einen Besuch gemacht und habe gesagt, wie geht's dir denn jetzt damit? Wie kannst du denn damit umgehen? Und er sagte, ja, am Anfang habe ich damit gehadert, aber ich sage mir, wenn Gott das zulässt in meinem Leben, dann will ich das annehmen. Wenn Gott so etwas geschehen lässt in meinem Leben, dann bleibt mir nichts anderes übrig, da muss ich da jetzt durch. Er hat nicht für sich an der Vorstellung festgehalten, ich muss gesund werden und Gott wird und muss mich gesund machen. Wenn nicht, ist das ein großes Unglück. Sondern er konnte das annehmen, er konnte sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das hat mich beeindruckt, dass er das hingekriegt hat. Und ich habe in dem Gespräch empfunden, da war eine ganz große Freiheit innerlich für ihn, damit umzugehen. Er hat einen Frieden gefunden darin, weil er wusste, Gott ist mit mir in dieser Situation. Er musste nicht sich sagen, jetzt droht der rote Faden meines Lebens abzureißen, was mache ich jetzt? Ich bete, dass Gott den roten Faden noch ein bisschen verlängert, sondern er wusste, Gott macht den roten Faden. Es ist Gottes Sache, dass der rote Faden in meinem Leben bleibt. Und wie er bleibt. Und hat sich diesem Gott anvertraut. Und er sagt, Gott, du wirst einen Weg mit mir gehen. Und mir gefällt dieser Weg nicht. Aber ich vertraue, dass es ein Weg ist, der am Ende gut ist. Ich finde das spannend, so zu beten. Und wir wissen, am Ende wird nicht das Nirvana stehen, am Ende wird nicht das Chaos stehen, am Ende wird nicht der Weltuntergang stehen, sondern am Ende steht Jesus. Jesus, der wiederkommt. Und das ist eine Hoffnung, ist eine Perspektive, wo der rote Faden hinläuft. Der läuft nicht irgendwie völlig aus. Also, wenn wir so beten, wie Jesus das gelehrt hat, dann verspricht er, dein Gebet macht einen Unterschied. So wie dieser Richter sich verhalten hat, so ist Gott nicht. Also wenn dieser Richter schon der Witwe geholfen hat, um wie viel mehr wird Gott dein und mein Gebet erhören, wenn wir bitten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser Gebet macht einen Unterschied. Die Welt bleibt nicht, wie sie ist, wenn wir so beten. Menschen verändern sich. Menschen erkennen Gott und lernen ihm Vertrauen. Unrecht in dieser Welt kriegt ein Ende, wenn wir beten mit Jesus, mit diesen Worten des Vaterunsers. Das macht einen Unterschied. Jesus sagt, du hast Angst, dass nichts passiert? Jesus sagt, fürchte dich nicht. Gott ist viel mehr als dieser ungerechte Richter. Und dann kommt dieser letzte Satz, und den müssen wir uns nochmal anschauen. Noch einen weiter. Da fehlt eine Folie. Und zwar der letzte Satz ist, oder haben wir den? Doch, da war's. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben finden? Das fand ich klasse. Wir verlieren den roten Faden, weil wir uns fragen, oder hört Gott mich überhaupt? Kann Gott überhaupt handeln? Will Gott überhaupt handeln? Und Jesus fragt, wirst du Glauben behalten bis zum Ende? Wird Gott, wenn er am Ende kommt, dich Glauben vorfinden? Das ist eine ganz andere Frage. Das ist das Problem. Und die Antwort ist, es ist Gott, der dir hilft, der uns hilft. Es ist Jesus, der uns hilft, den roten Faden zu behalten. Er baut sein Reich. Er transformiert die Welt, in der du lebst. Er transformiert deine Firma. Er transformiert die Uni, an der du arbeitest und lebst. Er schafft Veränderung. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann klinken wir uns in diese Veränderung ein. Dann sind wir nicht diejenigen, die im Gebet darum ringen, dass Gott etwas tut und sagen, Gott, mach es und warum tust du es nicht? Sondern dann öffnet Gott uns die Augen für das, was er tut. Und das ist wunderbar, wenn wir uns dann da einklinken können. Und diese Frage am Ende wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde Glauben finden. Diese Frage beantwortet Jesus nicht. Er lässt sie offen. Warum? Weil du und ich, weil wir mit unserem Leben die Antwort geben werden. Wir werden am Ende die Antwort auf diese Frage geben. Wir werden jetzt miteinander im Gebet Lobpreis auf Jesus schauen. Auf den Gott schauen, der uns den roten Faden spinnt, in den wir uns einklinken können. Gott schreibt den roten Faden in deinem Leben. Und du darfst dich da dran festhalten und mit deinem Gebet da einklinken. Ja.
Als ich das Thema erfahren habe, ist mir direkt ein Lied eingefallen, was mich die Woche begleitet hat. Ich möchte euch davon die deutsche Übersetzung von den ersten beiden Strophen und den Refrain zu Anfang vorlesen. Ich lass all meine Träume los, zu deinen Füßen lege ich sie. Immer dann, wenn mir der Durchblick fehlt, weiß ich, du verlierst ihn nie. Aus eigener Kraft wollte ich im Kampf bestehen, doch ich bin müde, will bei dir ruhen. Du bist mächtig, der Sieg ist dein. Egal was kommt, du lässt mich nicht allein. Wenn du den Berg nicht wegräumst, der mir das Ziel verwehrt, und auch den Sturm nicht eindämmst, durch den mein Weg mich führt, selbst dann, wenn du nicht redest, obwohl ich schrei zu dir. Ich vertraue dir.
Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight, no matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust in you. Truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. You are my strength and comfort. You are my steady hand. You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher. Your plans are always good. There's not a place where I go you're not already stored. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. 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 Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Ziel in Ewigkeit und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not.
Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere treue ew'gen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in der Herr segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Der Herr und sei gnädig mit dir, sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Amen, Amen, Amen. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, so auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir, gehe vor dir und auch nach dir. Er sei um dich und durchdringt dich, er ist mit dir, er ist mit dir. Jeden Morgen,
Ja, mich berührt das gesungene Wort, das gesprochene Wort in der Predigt, das gelesene Wort im Bibeltext und eure Worte in der Cloud. Es berührt und ja, beeinflusst und verändert uns. Und das ist von Gott. Und das ist mir immer wieder wichtig. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn jemand zu mir sagt, du hast da was. Und ich denke, ja, ich habe da was von Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir hilft es immer sehr, wenn ich dann aus diesem Angerührtsein, aus diesem Bewegtsein, wenn ich davon etwas mitnehme. Und deshalb gibt es für dich, wenn du möchtest, ein Stückchen roten Faden. So als kleine Erinnerung, manchmal sitzt man ja auch irgendwo und ist so gelangweilt und sehr dankbar, wenn man so einen Faden bei sich hat. Man kann damit herrlich spielen und weiß dann, es waren so viele, die da waren und das auch gehört haben. Und wir alle, wir wollen uns einwickeln und verwickeln in das Leben mit Jesus. Und wenn das irgendwann angeschmuddelt und verknotet aus deiner Jeans fällt, nach der dritten Wäsche sich aufgelöst hat, dann weißt du immer noch, da war was. Vielleicht möchtest du dir einen mitnehmen. Ich werde ihn gleich so in Ankündigung der Vorweihnachtszeit hier so in die Blumen hängen. Und dann kannst du dir einen abpflücken ohne Begegnung mit Abstand. Unsere Gottesdienste gehen weiter. Nächste Woche haben wir wieder einen Gottesdienst. Das wird ein Gottesdienst am Erntedanksonntag sein. Und der hat eine formale Bedeutsamkeit, nämlich davor ist ein Feiertag. Und deshalb bittet die Monika Krell, bei der wir uns immer alle wunderbar anmelden zum Gottesdienst, darum, dass ihr das diesmal bitte bis Freitagmittag 15 Uhr tut. Denn dann kann sie das besser einplanen und unsere Hausmeister-WG, die leistet hier wirklich Unglaubliches, indem sie immer die Stühle so stellt, wie wir gerade sitzen möchten. Und auch für die ist das hilfreich, wenn sie das möglichst früh wissen. Denn sie sind nicht nur für uns da zum Stühle stellen. Sie haben tatsächlich auch noch ein Privatleben, auch wenn das sehr eingeschränkt im Moment ist. Sie machen das ganz toll. Dann ist es so, dass wir an Erntedank immer Lebensmittelspenden gesammelt haben, und zwar für den Stern im Norden. Das ist eine Initiative der Deichmann-Stiftung unter der Leitung von Gerd Meichel, der lange Zeit hier Gemeindemitglied war. Nun schließt sich das aus. Wir können im Moment denkbar schlecht Lebensmittel spenden und auch im Stern sind gar nicht so viele Kinder im Moment, weil diese Menschen natürlich genauso wie wir auch Abstand halten, in Sorge sind. Und deshalb ist das Spenden von Lebensmitteln nicht unbedingt erforderlich. Sie rechnen nicht damit, das sei allen gesagt, die sich in diese Richtung Gedanken machen. Aber zu einem späteren Zeitpunkt wollen wir noch einmal für den Stern etwas spenden. Zu diesem späteren Zeitpunkt werde ich euch erzählen, um was es geht. Die Gedanken sind noch nicht ausgegoren, aber ich möchte, dass wir auch da dranbleiben und dass ihr das wisst. Dieser Gottesdienst hat jetzt so viele Elemente gehabt und ein Element haben wir nicht so aufgenommen. Das ist das Element der Stille. Und ich danke der Deko, die dieses Bild aufgegriffen hat. Ich, die nicht mit auf der Gemeindefreizeit war und mein Bedauern hält an, habe erfahren, dass dieses Bild im Raum der Stille auf der Gemeindefreizeit entstanden ist. Und diese Farben hat das Deko-Team hier eingesetzt. Ich lade euch ein, zu einer kurzen Stille. Lasst es nochmal nachwirken. Vielleicht nimmst du dir nochmal so einen Gedanken, wo du sagst, ja, da möchte ich dranbleiben. Und diese Stille wird enden mit dem Segen vom Rolf. Den lade ich dann ganz aktiv ein, sodass du auch sicher sein kannst, dass jetzt einfach Ruhe ist und die Silke endlich die Klappe hält. Danke, Herr, für deine Gegenwart in allen Bereichen meines Lebens. Amen.
Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich. Mit dem Vertrauen, dass er es ist, der den roten Faden webt in dieser Welt, in der wir leben. Der Herr segne dich mit dem Vertrauen, dass du deinen Lebensfaden dort einweben kannst, in seinen roten Faden. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Ratlosigkeit, Unsicherheit, manchmal Angst, und manchmal Euphorie. Dieser Friede Gottes, der über allem steht, der bewahrt dich in Jesus Christus. Amen.
Einen schönen Sonntag für euch alle.